Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Bei uns geht es wieder ein Stück weiter im Buch der Offenbarung. Das Kapitel 20 ist noch einmal an der Reihe. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Herzlich willkommen. Jesus erscheint in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Dieses Ereignis wird den letzten Tag der Weltgeschichte einläuten. Und derjenige, der sich in jener Stunde vor den Augen aller sichtbar zeigt, der wird über das ewige Schicksal der ganzen Welt entscheiden. Aus diesem Grund ist der letzte große Teil im Buch der Offenbarung auch von Anfang bis Ende geprägt von diesem einen zentralen Ereignis, dem Erscheinen des Gottessohnes. Wenn er sich an jenem Tag offenbart, vollstreckt Jesus sofort sein endgültiges Urteil über die beiden wichtigsten Diener des Teufels, über den Antichristen und den falschen Propheten. Und auch ihr Herr, der Satan selbst, wird im Zusammenhang mit dem sichtbaren Kommen des Messias in Ketten gelegt und vollkommen entmachtet. Damit ist der Weg frei, um die Jesusgemeinde in ihrer ganzen Herrlichkeit zu offenbaren. Alle Christen werden an diesem Tag auferweckt vom Tod. Und auch die lebenden Jesusleute werden umgewandelt zur Unsterblichkeit. So nimmt die ganze Messiasgemeinde Platz auf ihren Thronen, um mit ihrem Herrn zu herrschen und Recht zu sprechen. Vor diesem Gericht empfängt schließlich auch der Teufel sein endgültiges Urteil. Und er wird verbannt in die ewige Verdammnis, fernab von allem Guten, das nur in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben ist. Alle diese Vorgänge sind aufs Engste mit dem triumphalen Erscheinen von Jesus verbunden. Das gilt auch für den kommenden Abschnitt, um den es nun geht. Wenn Jesus sich aller Welt zeigen wird, kommt er als König und Herr. Und dessen Aufgabe ist es auch, Recht zu sprechen über alle Menschen der Welt, die jemals gelebt haben. Hören Sie nun aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Dort schreibt Johannes: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Soweit aus Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Der altgewordene Jesus-Nachfolger Johannes schildert in Vers 11, was er in dieser Vision erblickt. Dann sah ich einen großen weißen Thron. In seinem Bericht zur vorletzten Vision erwähnte Johannes die Throne, auf denen die Jesusleute Platz genommen hatten, die auferstandenen Christen und diejenigen, die in die Unsterblichkeit umgewandelt wurden. Dort ging es darum, wie die Messiasgemeinde bei dem sichtbaren Wiederkommen ihres Herrn mit ihm verherrlicht wird und wie die Gemeinde mit Jesus regiert und Recht spricht. Doch nun ist nicht die Jesusgemeinde das zentrale Thema der Vision, sondern das letzte Gericht Gottes über die gesamte Menschheit. Vielleicht erwähnt der alte Apostel den großen weißen Thron erst jetzt in der Schilderung der Vision vom Weltgericht, weil nun Gott selbst als Richter der ganzen Erde in Aktion tritt. Doch von der Szenerie her gehören die beiden Visionen offenbar zusammen. Die Visionen sind zwar durch eine dritte voneinander getrennt, aber alle drei verbindet, dass in ihnen Recht gesprochen wird. Einmal von den Thronen der Jesusleute aus, Vers 4, danach wird das gerechte Urteil über den Satan vollstreckt, Vers 10, Und nun in Vers 11 ergeht das Gericht vom großen weißen Thron Gottes aus. Schließlich berichtete Johannes in der Vision von der verherrlichten Jesusgemeinde auf ihren Thronen, dass die Christen zusammen mit ihrem Herrn regieren und Recht sprechen werden. Das setzt eigentlich bereits den großen weißen Thron aus Vers 11 voraus, von dem aus Jesus mit seinen Leuten regiert. Sprach er doch zuvor in der Offenbarung schon davon, dass er sich mit seinem Vater auf dessen Thron gesetzt hat. Der Herr, der Recht spricht, tut das nicht ohne seine Gemeinde. Und die Gemeinde des Messias richtet nicht ohne ihren Herrn. Die Messias-Jünger sitzen also offensichtlich auch in dieser Szene auf ihren Thronen, während der Christus und der Allmächtige die Menschen der Erde richten, und zwar von ihrem großen und weißen Thron aus. Der mächtige Thron Gottes unterscheidet sich deutlich von denen der Jesusleute. Im Vergleich zu diesen ist der zentrale Thron dieser Vision groß, so in Vers 11. Die Größe dieses Thrones kann Johannes natürlich recht gut erkennen, führt ihm Jesus doch dies alles in einer prophetischen Schau sichtbar vor Augen. Was Johannes auch ausdrücklich in Vers 11 betont, mit den Worten »Ich sah«. Die Größe des Thrones hat dann im übertragenen Sinne auch mit dem Rang und der Würde dessen zu tun, der darauf Platz genommen hat. Und da außer den Thronen der Gemeinde Jesu keine in dieser Vision vorkommen, ist damit auch deutlich, wer den höchsten Rang einnimmt und wem die höchste Ehre zusteht, nämlich dem, der auf diesem Thron sitzt. Und das ist niemand anderes als der lebendige Gott selbst. Der Gottesthron erstrahlt zudem in einem leuchtenden Weiß. Auch hier handelt es sich um jenes überirdische Weiß, das Johannes auch schon bei der weißen Wolke von Jesus erwähnt hatte. Dieses Weiß beschreibt, was eigentlich nicht zu beschreiben ist, nämlich die Erscheinung des himmlischen göttlichen Lichts. Es gibt somit keinen Zweifel, wer hier thront, der ewige Gott des Himmels, der nun erscheint. Daneben ist Weiß im Altertum die Farbe des Siegers. Und so verweist diese Farbe auf den unangefochtenen Sieg Gottes am Ende der Weltgeschichte. Er triumphiert, ebenso wie sein Messias auf dem weißen Pferd bei seiner Wiederkunft. Und auch darin zeigt sich, wie untrennbar die beiden zusammengehören, der allmächtige Gott und sein Messias, das geopferte Lamm. Weiter schreibt Johannes in Vers 11, und den, der auf ihm, dem Thron, saß. Erneut bleibt Johannes extrem zurückhaltend, wenn es um Gott selbst geht. Er sieht denjenigen, der auf diesem herrlichen großen Thron Platz genommen hat. Aber wie schon zuvor in der herrlichen Vision vom himmlischen Thronsaal, nennt er Gott nicht direkt beim Namen, sondern ganz ähnlich wie hier in Vers 11, auf dem Thron saß einer. Johannes bleibt vage in seiner Formulierung. Doch die himmlischen Engelwesen in jener Vision haben keine Not, den Lebendigen auf dem Thron gleich darauf auch namentlich anzurufen, als den heiligen Gott, den Allmächtigen, der Herr ist, der war, der ist und der kommt. Deshalb können wir auch in Vers 11 sicher davon ausgehen, dass Johannes Gott selbst meint mit seiner Formulierung, ich sah den, der auf ihm saß. Das Erscheinen des lebendigen Schöpfers auf seinem Thron hat ungeheure Auswirkungen auf das gesamte Universum. Johannes schreibt hierüber, vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel. Bereits in der Vision vom Öffnen des sechsten Siegels versuchte die gesamte Menschheit, die nicht an den Messias glaubt, vor der Gegenwart Gottes zu fliehen und sich zu verbergen. In Vers 11 zeigt sich nun, an diesem Tag des Weltgerichts wird es nichts mehr geben, wo sich ein Mensch verstecken könnte. Denn alles Geschaffene weicht an jenem Tag vor dem bloßen Anblick Gottes zurück. Die Schöpfung flieht, so heißt es wörtlich. Sie flieht vor dem, der sie ins Dasein rief. Auffällig ist hier auch die Nennung von Erde und Himmel in Vers 11. Normalerweise kommt der Ausdruck in der umgekehrten Reihenfolge vor, also in der Formulierung Himmel und Erde. Besonders auch dann, wenn davon die Rede ist, dass Gott Himmel und Erde schuf. Deshalb ist es durchaus vorstellbar, dass die umgedrehte Abfolge in Vers 11 als Erde und Himmel auf den Rückbau der Schöpfung hinweisen soll. Also Schöpfung rückwärts sozusagen. Bereits beim 6. und 7. Siegel sind wir diesem rückwärts ablaufenden Abbau der Schöpfung begegnet. Dem Menschen ohne Jesus bleibt keinerlei Ort mehr, der ihn vor der richtenden Gegenwart Gottes verbergen könnte. Es ist einfach nichts mehr da, was das Geschöpf schützend zwischen sich und seinen Schöpfer stellen könnte. Jetzt wird also auch der Letzte im Kosmos von seinem Urheber offenbar, der Mensch, jetzt ohne Antichrist, ohne Teufel und ohne Universum. Sehr bezeichnend auch die letzte Formulierung in Vers 11, und es gab keinen Platz mehr für sie. Es geht hier weiterhin um die Erde und den Himmel. Keinen Platz mehr haben ist ein Ausdruck dafür, dass etwas oder jemand gerichtet wird. So zum Beispiel, als der Teufel mit seinen Engeln aus dem Himmel gestürzt wurde. Das gesamte Universum flieht also ins Nirgendwo. Es löst sich auf und ist dann nicht mehr da. Nichts bleibt übrig, gar nichts. Da ist demnach nur noch Gott auf seinem Thron, zu dem natürlich der Gottessohn gehört, seine verherrlichte Gemeinde auf ihren Thronen und die Engel Gottes. Und Gott gegenüber erscheint die gesamte Menschheit, die Menschheit ohne Gott und ohne seinen Christus. Und dazwischen bleibt nur das Nichts, nur eine beklemmende, grenzenlose Leere. Und das scheint wohl Gottes Ziel zu sein. In jener allerletzten Stunde der Menschheitsgeschichte soll absolut nichts mehr zwischen Gott und seinen Menschen stehen. In Vers 12 hören wir weiter, wen Johannes dort sieht, vor dem Thron des Lebendigen. Dazu schreibt er: Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen. In der Vision vom 6. Siegel hieß es von den Menschen der Erde, sie wollten sich vor der Gegenwart Gottes verstecken, um seinem Gericht zu entgehen. Und das ist sicherlich auch hier der Fall bei den Menschen, von denen jetzt in Vers 12 die Rede ist. Aber wie Johannes in Vers 11 geschildert hat, es gibt keine Schöpfung mehr, die sie verbergen könnte. Wenn auch die ganze Schöpfung Gottes flüchten durfte, ins Nirgendwo, der Mensch nicht. Er darf sich nicht einfach auflösen, selbst wenn er sich das jetzt wünschen würde. Ja, nicht einmal der Tod verbirgt die Menschen vor ihrem Richter, wie es etwas später heißt. Nur einer spricht das Wort von ihrem Ende, und das ist Gott. Offenbar steht hier die gesamte Menschheit, die nicht an Christus geglaubt hat, gemeinsam vor ihrem Richter. Johannes jedenfalls betont die Großen und die Kleinen. Völlig unterschiedslos stehen sie nun alle da, egal welchen gesellschaftlichen Rang, welche berufliche Stellung oder welchen geschäftlichen Einfluss sie einst hatten. Die Nennung der beiden Grenzen in der Aufzählung, also die Großen und die Kleinen, schließt dabei alles ein, was dazwischen liegt. In diesem Fall also alle, gewissermaßen vom Größten bis zum Kleinsten. Die gesamte Menschheit ist hier gemeint. Johannes schreibt in Vers 12, dass er hier die Toten vor Gott stehen sieht. Heißt das, dass nun auch die Menschen ohne Christus auferstanden sind? Es deutet alles darauf hin. So heißt es in Vers 13, dass der Tod und das Totenreich die Toten herausgeben müssen. Es geschieht nun, was Jesus bereits ganz zu Anfang der Offenbarung angedeutet hat. Als der erste Auferstandene sind die Schlüssel über den Tod und das Totenreich in seinem Besitz. Ihm müssen sie gehorchen. Und so fordert er jetzt, am Tag des letzten Gerichts, die Toten zurück vom Tod und aus dem Totenreich. Und er macht sie alle lebendig und stellt sie auf ihre Füße, ganz so, wie auch Gott der Vater Tote auferwecken kann. Und erst nach dieser Auferstehung aller Toten werden sie von Gott gerichtet. Das wird ebenfalls in Vers 13 deutlich. Im Unterschied zur ersten Auferstehung, die nur den Jesusjüngern galt, ist dies nun die zweite Auferstehung. Darüber hinaus ist nach Vers 12 klar, dass die Auferstandenen dieser zweiten Auferstehung sich nun nicht mehr im Totenreich befinden, sondern vor dem Thron Gottes. Sie sind also nicht mehr tot, auch wenn sie es zuvor gewesen sind. Zudem sind nun, zum Zeitpunkt des Weltgerichts, die 1000 Jahre vollendet, von denen die Rede war in der Vision über die Jesusgemeinde auf ihren Thronen. Folglich ist jetzt auch der Tag der zweiten Auferstehung gekommen. Mit dieser zweiten Auferstehung von den Toten ist der Messias endlich an seinem Ziel angekommen, nämlich dem Tod, jeden Menschen zu entreißen und endgültig diesen letzten Feind des Menschen zu bezwingen. In Vers 12 heißt es weiter, und die Toten wurden gerichtet. Viele Ausleger und Kommentatoren ringen bei diesen Versen sehr, ob das letzte Gericht, von dem diese Vision handelt, wirklich ein endgültiges Verlorensein zur Folge haben wird, oder ob diese Verse den einen oder anderen Ausweg aufzeigen. Wir werden uns das noch genauer ansehen. Was Vers 12 hier in jedem Fall unmissverständlich zu Gehör bringt, ist die Tatsache, dass alle Menschen gerichtet werden, ohne Ausnahme. Gott verschließt seine Augen nicht vor dem Bösen, und auch in seiner Liebe bringt er jedes Unrecht zur Sprache und vergilt jede böse Tat. Seit Tausenden von Jahren hat er geschwiegen, doch das ist jetzt vorbei. Die lange Geschichte der Menschheit, die auch voller Gewalt und Leid gewesen ist, sie wird nun von Gott noch einmal aufgenommen, und zwar jeder einzelne Fall. Und dann fällt er sein gerechtes Urteil über jeden Menschen. In diesem letzten und endgültigen Gericht spricht nur noch einer, der Lebendige selbst. Die Menschen, die hier gerichtet werden, stehen einfach da vor ihrem Richter und schweigen. Um es noch einmal deutlich zu machen, vor dem Thron stehen nach dem Verlauf der Offenbarung lediglich diejenigen, die dort Menschen der Erde genannt werden. Und das sind diejenigen, die nicht Gott, sondern den Antichristen angebetet haben. Sie sind die Menschen, die nicht im Buch des Lebens stehen, die also keine Christen sind. Zu seinen Gemeinden ist Jesus bereits am Anfang des Buches der Offenbarung als unbestechlicher Richter gekommen. Und bis heute gelten die Worte des Messias, um seine Gemeinden daran zu prüfen. Und schließlich gilt nach wie vor, was Jesus schon in seiner Zeit als Wanderprediger in Israel versprochen hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Wer also sein Vertrauen ganz auf Gott setzt und an seinen Messias glaubt, dem wird alles Böse vergeben, und er bekommt das ewige Leben geschenkt. Deshalb kommt jeder, der an Jesus glaubt, nicht mehr ins Gericht. Und er oder sie gehört schon zu den Lebenden. Das finden manche vermutlich unfair, aber so hat es Gott beschlossen. Und noch ist Zeit für jeden, die gute Nachricht von Jesus zu hören und umzukehren. Umzukehren zum lebendigen Gott und an seinen Sohn zu glauben, an Jesus Christus. In der Vision vom letzten Gericht sieht Johannes noch mehr. In Vers 12 schreibt er, und Bücher wurden aufgeschlagen, und ein anderes Buch, das Buch des Lebens, wurde geöffnet. Johannes sieht verschiedene Bücher, entweder in Form altertümlicher Schriftrollen oder als Bücher, die in ihrer Machart unseren heutigen Exemplaren bereits sehr ähnlich waren. Kodex hieß die damals neue Form für alles, was niedergeschrieben wurde. Doch nun muss sich wohl niemand vorstellen, wie Gott im letzten Gericht in großen, in Leder eingeschlagenen Wälzern umständlich nachschlagen muss, was dort über jeden Einzelnen verzeichnet ist. Auch hier sind die Bücher ein bildhafter Vergleich, und zwar dafür, dass Gott um alles weiß, was jeder Mensch in seinem Leben getan, gesagt oder gedacht hat. Und auch, was er unterlassen hat. Jene Bücher verdeutlichen dabei sehr treffend, wie umfangreich und gewichtig dieses Wissen Gottes ist. Ich halte es aber für absolut notwendig, dass wir Gott nicht als einen himmlischen Pedanten verstehen, der kleinlich hinter uns herschnüffelt und der sich über jede Übertretung freut, die er notieren kann. Nein, so ist Gott gewiss nicht. Aber als der Allmächtige sieht und hört er eben alles, was in seinem Universum geschieht. Vor dieser Wahrheit kann kein Mensch davonlaufen. Spätestens in diesem letzten Gericht wird das jedem klar sein. Die Gerichteten selbst müssen gar nicht befragt werden, um ein gerechtes Urteil fällen zu können. Gottes Wissen reicht vollkommen aus. Es ist ohnehin viel umfangreicher als die lückenhaften Erinnerungen der Menschen. Und so schließt Johannes den Vers 12 mit den Worten: Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Das Gericht am letzten Tag der Weltgeschichte, nach dem, was Gott vom Leben jedes einzelnen Menschen weiß, ist absolut unvoreingenommen und vollkommen gerecht. Gott urteilt allein aufgrund der Tatsachen, nämlich der begangenen Taten und gesprochenen Worte. Niemals hat es ein gerechteres Gericht gegeben als dieses. Doch Johannes berichtet nicht nur von den Büchern in der Mehrzahl, nach denen die Menschen aufgrund ihres Tuns gerichtet werden. Er schreibt in Vers 12 auch von dem einen anderen Buch, das geöffnet wurde, das Buch des Lebens. Immer wieder ist von diesem Buch die Rede in der Offenbarung. Darin sind die Namen aller Menschen aufgeschrieben, die zum lebendigen Gott gehören, zu ihm und seinem Messias. Dabei wird das Buch des Lebens in der Offenbarung untrennbar mit Jesus verbunden. Denn es ist das Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Wird dieses Lebensbuch im Endgericht geöffnet, so bedeutet das wohl, auch der Messias Jesus Christus tritt dann als Richter in Erscheinung. So steht hier nun das Gericht nach den Taten der Vergebung aus Gnade gegenüber. Dabei widerspricht die Vergebung aus Gnade überhaupt nicht der Wahrheit, dass Gott auch die Taten der Menschen absolut ernst nimmt. So ernst, dass sie für jeden Menschen eigentlich ins ewige Verderben führen. Und dieses Urteil ist vollkommen gerecht. Aber durch den Glauben an Jesus empfängt nun der Verurteilte die Gnade. Er erleidet nun nicht, was recht ist, sondern was Gott ihm gnädigerweise schenkt. Ewiges Leben in Gottes neuer Welt. Deshalb führt der Glauben an Jesus Christus auch immer zu einem neuen Leben mit neuen Taten, die Gott gefallen. Die Bücher über die Taten und das Lebensbuch des Messias gehören also zusammen. So wie Jesus das dem Johannes in der Vision vom letzten Gericht vor Augen führt. Vers 13 eröffnet einen weiteren Gesichtspunkt zum letzten Gericht. Der Prophet Johannes schreibt: Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Ausnahmslos alle Toten werden auferweckt, um nun vor dem Thron Gottes zu erscheinen. Mit dem Tod ist eben nicht alles aus. Nein, nach dem Tod kommt die Auferstehung zum Gericht, von der Jesus sprach. Und die gilt allen, die nicht an Jesus glauben und wegen ihrer bösen Taten gerichtet werden. Drei Begriffe nennt Johannes hier für den Machtbereich des Todes: das Meer, den Tod und die Totenwelt. Sie bedeuten alle im Grunde das Gleiche. Die Botschaft von Vers 13 ist also: Der ganze Wirkungsbereich des Todes wird restlos leergeräumt, und nicht ein einziger Toter wird dem letzten Gericht fernbleiben. Jetzt ist auch dem Tod alle Macht genommen, endgültig. Was Johannes, der Freund von Jesus, in Vers 14 so formuliert: Der Tod und die Totenwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Tod und Totenwelt bezeichnen hier offenbar keinen Ort. Wie die anderen Mächte, die sich gegen Gott empörten, der Antichrist und der Teufel, so wird auch der letzte Feind endgültig vernichtet, der Tod. Jener Feuersee erhält hier den Namen der zweite Tod. Im Gegensatz zum ersten ist der Feuersee keine Macht, die sich gegen Gott erhebt, sondern er ist ganz und gar ein Ort, durch den Gott sein Gericht vollstreckt. Für alle Menschen, die im Gericht nach ihren Taten verurteilt werden, ist der Feuersee der zweite Tod, weil ihnen dort noch einmal das Leben genommen wird. Doch aus diesem Tod gibt es nie wieder ein Zurück. Die Vision vom letzten Gericht endet mit der Beobachtung in Vers 15: Wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist deutlich und ebenso hart. Jedoch wird kein Mensch aus purer Willkür verdammt. Jeder bekommt ein faires Verfahren und wird nach seinen Taten gerichtet. Zweimal betont Jesus das in dieser Vision. Wer jedoch heute dieses prophetische Reden über das Endgericht ernst nimmt, der ist aufgerufen und eingeladen. Glaube an Gott und an Jesus Christus, seinen Sohn. Dann können Sie auf die Gnade Gottes vertrauen. Und Ihr Name wird einen Platz im Buch des Lebens haben. Damit geht unsere Sendung aus der Reihe Durch die Bibel zu Ende. Die Fortsetzung zum Buch der Offenbarung folgt in der kommenden Ausgabe. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen Gottes Segen.